Eiszeit FM, der Eishockey-Podcast.
Schönen guten Tag. Eiszeit FM ist zurück. Euer Podcast zu den Adler Mannheim and All Things Hockey. Eiszeit FM ist auch der Phil. Hi Phil, schönen guten Tag.
Hi, schönen guten Abend.
Ich bin Sven, wir sind Eiszeit FM. Und ihr könnt uns unterstützen bei Steady unter SteadyHQ, also steadyhq.com/eiszeitfm. Wir werden es jetzt dann demnächst auch mal öffentlich posten auf Facebook. Haben wir bisher nicht getan. Wir danken allen, die uns bisher schon dort unterstützen. Also wer will, der Spruch, den man im Podcast so hört, ist weniger als ein Espresso im Monat. Genau, das trifft ziemlich gut. Wer mag, wir freuen uns sehr über jeden, der es tut. Weil wenn wir richtig, richtig viel Kohle einnehmen, dann können wir uns auch vernünftige Gäste leisten. Aber bis es soweit ist, müssen wir mit Christian Rotter von Mannheimer Morgen vorlieb nehmen. Hallo Christian, schönen guten Tag.
Ja, charmant wie eh und je. Vielen Dank.
Du, ich habe alles gegeben, was drin war und lange, lange dran geschrieben an dem Text. Nee, natürlich schön, dass du da bist. Danke für deine Zeit. Ja, wir müssen reden. Es ist irgendwie, wie soll ich sagen, viel passiert, wenig Eishockey. Es gibt viel abseits des Eises, was passiert ist. Ich bin keine Ahnung, was seit Anfang März daheim, was das Arbeiten angeht. Vielen anderen wird es auch so gehen. Ich glaube, vielen, mit denen ich so schreibe, merke ich, dass jetzt auch so das Einsetzen, das Eishockey beginnt so richtig zu fehlen, dass einem klar wird, wie lang das noch ist bis zur neuen Saison. Christian, die Situation bei den Adlern ist ja so, die Spieler sind jetzt wieder im Sommertraining. Aber wie kann das eigentlich sozusagen normal stattfinden momentan? Wie ist denn da die Situation vor Ort? Weißt du da was zu?
Ja, also die, wie du es gesagt hast, die deutschen Spieler und die in Mannheim gebliebenen, das sind zum Beispiel Thomas Larkin, Cody Lempel und Mark Kattich, die trainieren jetzt seit einigen Wochen in Kleingruppen. Wie ihr euch vorstellen könnt, Eis ist abgetaut, Hygienevorschriften werden da penibel eingehalten, es müssen alle Geräte immer wieder desinfiziert werden. Ich hatte vor ein paar Wochen auch die Gelegenheit, mit dem Anton Blessing zu sprechen, dem Fitnesscoach. Also da läuft alles in geregelten Bahnen, allerdings natürlich mit sehr vielen Einschränkungen, das ist sehr klar.
Ja, Phil, ihr wart mit Ron TV, kann man sagen, vor Ort für ein Interview mit Alavara. Du warst jetzt im Urlaub letzte Woche, muss man auch sagen, weil die Frage schon kam, wann nehmt ihr wieder auf und so. Bei mir hat sich auch privat ein bisschen was getan. Da standen andere Dinge im Vordergrund. Was hast du da so gesehen? Was hat der Kollege mitgebracht an Bericht, nenn ich's mal?
Nein, eigentlich das, was Christian auch schon gesagt hat. Südhalle abgetaut, stehen Geräte dort zum Sommertraining, ganz normal, wie es die Jahre zuvor auch war, aber halt mit dem Unterschied natürlich Kleingruppen und Hygienevorschriften. Das sind die Punkte, ja, da gibt es eigentlich nichts zu ergänzen.
Ja, dann lasst uns doch mal auf die Adler ein bisschen sportlich schauen, dann gucken wir doch zuerst auf die Adler. Es gab die Woche, letzte Woche die Meldung, Markus Eisenschmidt verlängert um 3 Jahre. Dafür wird Bonarendulic die Adler sicher verlassen. Es gab ein großes Interview von Daniel Hopp, Christian, was du geführt hast. Könnte man ja fast mal ein Business as usual, Christian, aber so richtig Business as usual ist es dann doch nicht.
Nein, also ich glaube, gerade auf den Ausländerpositionen, das, was du angesprochen hast mit Borna Rendulic, ist es eben kein Business as usual. Ich glaube schon, das hat Alavara ja auch in der kurzen Meldung, die ich dann auch noch rein telefoniert habe, bestätigt, ohne Corona, so hat er das jetzt mal übersetzt gesagt, wäre Rendulic nur 1 Jahr geblieben. Also zumindest war er da ganz guter Dinge und ich glaube, gerade auf den Ausländerpositionen, da musst du dir wirklich gute Gedanken machen, wie du in die nächste Saison startest. Erstmal natürlich, wie du die noch offenen Stellen besetzt, weil du natürlich auch einen viel kleineren Kreis momentan hast an potenziellen Neuzugängen, weil einfach auch die Nordamerikaner sich 2, 3, 4 Mal überlegen, ob sie momentan den Sprung nach Europa wagen. Und das andere, auch wenn es da momentan noch keine Bewegung in der DL gibt, ist natürlich auch die latente Gefahr, dass Profis, die momentan unter Vertrag stehen, das müssen keine Adler-Profis sein, können auch von anderen Vereinen sein, ob die trotz eines laufenden Vertrags überhaupt dann bei diesem Club in der nächsten Saison aufschlagen werden. Weil auch da gibt es natürlich lukrative andere potenzielle Arbeitgeber. Und gerade wenn du den diese Gehaltsstundung oder Kurzarbeit, die ja in der DL momentan kommen wird, thematisierst, dann überlegen sich vielleicht halt tatsächlich Profis, ob sie nicht vielleicht in Finnland bleiben, ob sie in Nordamerika bleiben, ob sie in der AHL Geld verdienen, ob sie einfach die Reise nach Europa momentan auch in Kauf nehmen.
Das heißt, aus deiner Sicht ist gar nicht so das Thema, weil die Adler haben ja für ein DEL-Team momentan viele Spieler schon unter Vertrag. Also der Kader steht ja in weiten Teilen, muss man erstmal sagen. Ja. Das heißt jetzt nicht unbedingt auf Mannheim bezogen, aber insgesamt, wir sehen es gerade beim Basketball, dass es Spieler gibt, die überhaupt nicht mehr aufgetaucht sind. Sozusagen, die zurückgereist sind, in die Staaten gereist sind, dann gesagt haben, nein, für das Turnier kommen sie nicht mehr, Vertrag ist aufgelöst, sie bleiben einfach weg und erfüllen sozusagen dieses Ding nicht, weil es ja auch freiwillig ist. Also das ist was du auch im Eishockey siehst, dass es so sein kann.
Definitiv kann es so sein. Du hast ja auch mitbekommen, dass momentan es 4 Vereine gibt, die wohl diese ganzen Kurzarbeit und Gehaltsverzichtserklärungen von den Spielern eingeholt haben. Im Umkehrschluss bedeutet das, steht noch bei 10, vor allen Dingen bei den großen Vereinen in der DEL aus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da die Gespräche nicht so ganz einfach sind. Ich glaube schon, dass auch deutsche Spieler da eher Verständnis dafür haben. Sie sind hier, sie haben hier die Familie und natürlich verzichtet jeder ungern auf 25% seines Gehalts, aber lass irgendeinen x-beliebigen Familienvater, der in Amerika ist, der vielleicht seine Familie mit rübernehmen wollte und jetzt sich überlegt, momentan sind ja überhaupt noch gar keine Transatlantikflüge möglich. Wann startet überhaupt die DEL? So wie du es mit dem Basketball angesprochen hast, wenn die DEL vielleicht erst im Oktober oder im November beginnt und dann auch nur mit wenigen Spielen die Playoffs streicht, da wird sich so ein Spieler natürlich schon überlegen, ob er nicht woanders dann für ein Jahr spielt.
Phil, bleiben wir nochmal jetzt bei den Kader-News. Thema Lage der Liga gucken wir, glaube ich, gleich nochmal länger drauf, weil da ja mehr dran hängt. Eisenschmied für 3 Jahre ist schon eine Granatenmeldung. Also jetzt mal rein sportlich betrachtet. Jetzt gehen wir mal von allem anderen weg und rein sportlich betrachtet eine Granatenmeldung für die Mannheimer auf jeden Fall.
Ja, keine Frage. Also Eisenschmied hat die vergangenen 2 Jahre gezeigt, dass er ein absoluter Hochkaräter ist, gerade auch auf dem deutschen Sektor, das darf man ja auch nie unterschätzen. Hat natürlich in der vergangenen Saison extremes Pech gehabt mit der Verletzung bei der Weltmeisterschaft erst. Als er dann zurückkam, war er ja stark und dann leider wieder stark verletzt. Wäre wahrscheinlich für die Playoffs dann fit geworden, nicht fürs erste Spiel, aber im Laufe des Viertelfinals, vielleicht auch Halbfinale dann bei einem gegebenen. Aber ja, klar, 3-Jahres-Vertrag ist super. Natürlich muss man vielleicht noch mal ein bisschen tiefer bohren und schauen, ob er da eventuelle Ausstiegsklauseln hat. Ich denke, dass die NHL, können wir davon ausgehen, ist klar, sobald die NHL anklopft, ist jeder Spieler weg. Aber die Adler mussten ja auch noch eine Zeit lang warten, bis sie jetzt das vermelden konnten. Sie haben ja aber auch gesagt, sie haben es bereits vor dem Transferstopp, der ja noch bis Ende Juni anhält, den Vertrag bereits festgemacht. Allerdings mussten sie warten, bis die ein oder andere Klausel,
So eine russische Liga stand da wohl bis Ende Mai drin.
Genau, also KHL hätte er wohl beim Angebot, was ihm zuspricht, hätte er da noch gehen können. Was ja auch schon viel sagt, hat ja einen 2-Jahres-Vertrag gehabt, als er nach Mannheim kam, hat er ja unterschrieben. Und hat sich da die Klausel da schon mit reinschreiben lassen, dass er also schon mal nach allen Richtungen schielt, was ja auch völlig nachvollziehbar ist. Umso schöner dann, dass er aus Mannheimer Sicht jetzt erstmal nochmal für 3 Jahre da ist. Mit, in Klammern, der Möglichkeit wahrscheinlich trotzdem, dass Klauseln da drin auch bestehen in diesen 3 Jahren. So realistisch sollte man dann doch sein.
Und Phil, noch ein Wort zu Rendulic. Die Liga verliert den besten Schuss.
Ja, ich bin ein Fan von dem Schuss.
Typen. Das ist ja immer noch.
Ja, genau, das wollte ich sagen. Den auffälligsten Typen und für mich den besten Power Forward der Liga. Aber dass diese Möglichkeit besteht, haben wir ja schon öfters erörtert und das ist jetzt leider.
Hat man schon erörtert, da war er noch gar nicht da. Da meinte der Anti damals, dass ein Spieler von dem sein kann, dass du ihn nur ein Jahr siehst. Das ist vollkommen okay dann.
Ja. Absolut. Und ja, dass es jetzt durch Corona natürlich verstärkt wurde, dass er jetzt geht, ist natürlich ein bisschen schade. Aber ja, man konnte schon damit rechnen, selbst ohne Corona, dass er vielleicht nicht zwingend über den Sommer hinaus in Mannheim dann bleibt, aufgrund seiner starken Leistungen.
Christian, dieser Transferstopp, der bis Ende Januar, um Gottes Willen, bis Ende Juni angekündigt ist. Meine Frage ist, was ändert denn sich ab 1.7.? Das war ganz dumm gefragt.
Naja, zumindest können Vereine, und da wird es bestimmt einige gegeben haben, die jetzt vielleicht doch die Füße nicht so still gehalten haben, diverse Transfers vermelden, indem sie sagen, okay, wir haben uns jetzt geeinigt, obwohl die Einigung, da brauchen wir uns ja nicht anlügen, wahrscheinlich doch schon ein paar Monate zurückliegt, also definitiv auch im Transferstopp. Das ist ja nur ein Gentleman's Agreement, da gibt es keine Handhabe. Jetzt auf die Adler konkret angesprochen. Also wenn du mit dem Daniel Hopp momentan dich unterhältst, ich glaube, dass er sehr, sehr zurückhaltend an diese ganze Sache herangeht. Du hast ja schon angesprochen, dass die Adler sehr gut aufgestellt sind. Ich glaube nicht, dass wir noch relativ schnell irgendwie einen ausländischen neuen Stürmer in Mannheim sehen werden, wenn dann eine auch noch nicht sichere Einigung mit Mixer Jerwin, das kann sein. Aber ansonsten glaube ich, dass da erst einmal, er hat ja immer gesagt, er ist auch ein Geschäftsmann, er muss kalkulieren. Und wenn er noch überhaupt nicht weiß, wie er nächste Saison kalkulieren kann, dann kann er auch noch nichts ausgeben. Wenn keine Einnahmen da sind, kann er nichts ausgeben. Und ich glaube, dass er da immer noch sehr, sehr vorsichtig rangeht an die ganze Sache. Das, was anderes ist, das, was die Adler ja schon immer auch jetzt in den vergangenen Wochen, Monaten bestätigt haben, das Interesse an Manuel Widerer. Ich denke, wenn es da eine Chance gibt, ist einfach so, es ist ein Deutscher, der hat, wie gesagt, hier halt auch seine Umgebung. Wenn der tatsächlich zurückkäme aus Nordamerika, aus der Organisation der San Jose Sharks, dann könnte ich mir am ehesten vorstellen, dass in diesem Bezug was veröffentlicht wird.
Wenn es bei Christian so klingt, als wäre es ein Monotelefonat noch mit der Wählscheibe geführt, dann bitten wir das zu entschuldigen. Im Odenwald ist das Internet manchmal nicht ganz so stabil. Er ist an der stabilsten Stelle im Haus, was die Verbindung angeht.
Nein, Sven, leider nicht mehr. Meine Jungs haben mich auch von der stabilsten Stelle des Hauses vertrieben. Wenn ich jetzt runtergehen würde ins Wohnzimmer, dann würde der mich gar nicht mehr verstehen.
Okay, dann lassen wir es so. Ihr wisst Bescheid. Nur zur Info. Familienmenschen und so geht vor.
Sitzt du nicht mehr auf dem Dach jetzt, Christian?
Auf dem Dachboden.
Ja, auf dem Dachboden, okay.
Auf dem Dachboden. Ja, die Vorsicht, Phil, hört man schon raus. Das Thema ist ja insgesamt relativ groß. Man hat so ein bisschen das Gefühl, die Liga hat den Spielern ein Stück weit die Pistole auf die Brust gesetzt, indem sie gesagt hat, ihr müsst diesen Passus unterschreiben und alle Spieler müssen es unterschreiben. Und zwar bis zum Lizenzierungsverfahren, weil ansonsten gibt's keine Lizenzen für die Vereine kommendes Jahr. Ist nicht ganz so, wie soll ich sagen, die kommunikative Art des Umgangs an der Stelle, in meiner Wahrnehmung. Ja. Also aus Sicht der Vereine verständlich, aber man hätte es in der Kommunikation vielleicht auch ein Stück weit anders angehen können.
Ja, definitiv. Sehe ich ganz genauso. Beide Richtungen, also aus Vereinssicht natürlich verständlich, weil natürlich müssen die Spieler auch die Gefährlichkeit der momentanen Situation erkennen oder die Ernsthaftigkeit, weil sollten wirklich keine oder nur wenig Spiele stattfinden und dann vielleicht auch noch ohne Zuschauer davon ein Teil, dann geht es wirklich hier um Existenzen. Aber wie du auch richtig gesagt hast, die Art der Kommunikation war natürlich ein Riesenproblem. Viele haben sich, denke ich einfach, und auch was man so gehört hat, überrumpelt gefühlt. Woraus dann ja auch ein bisschen dann ja die Erklärungen gekommen sind, dass man jetzt eine Spielergewerkschaft gründen möchte. Mo Müller, Patrick Reimer etc. Und da ist man ja auch dran. Und was ich persönlich sehr, sehr gut finde, weil ich finde, da ist Potenzial, wenn da eine bessere Kommunikation zueinander ist, wenn man gemeinsam für was arbeitet und wenn die Spieler einfach eine Stimme haben. Gewerkschaftsmäßig bin ich jetzt vielleicht nicht der beste Ansprechpartner, aber ich denke, man sieht es in der NHL auch, dass es wirklich Früchte tragen kann und dass die Spieler einfach mehr Rechte haben. Natürlich auch immer nicht ganz einfach, weil die Vereine dann natürlich Transparenz auch zeigen müssen, auch in Sachen Verträge etc., wenn sie sagen, wir machen Stundungen gegenüber den Spielern. Und da kann es dann natürlich schon kompliziert werden.
Ja, und was mich etwas wundert, Christian, ist die Aussage, die getroffen wurde, wenn die Einnahmen wieder auf dem Niveau sind oder sozusagen die Finanzsituation der Vereine wieder auf dem Niveau ist, wie sie sozusagen in normalen Jahren ist. Nun wissen wir ja alle, dass Eishockey ein Sport ist, wo Gewinne und eine schwarze Null eher selten zu finden sind. Mir ist überhaupt nicht klar, wie das dann herangetragen wird. Also, dass eine Stundung, die ausgezahlt wird, diese 25% bei, wie soll ich sagen, wenn's bei normalem laufendem Geschäft. Aber welche ja. Sicherheit haben die Spieler denn und die Schnelligkeit, mit der das auf die Spieler kam und auch so rigide, wie das kommuniziert wurde. Ich tue mir wirklich schwer damit, da irgendeinen Umgang zu finden.
Ist wahrscheinlich auch so, wie du das jetzt empfunden hast. Wenn ich es richtig verstanden habe, ist es so, dass die Spieler dann schon auch einen Einblick in die Bücher bekommen. Müssen. Und wenn die natürlich sehen, also Daniel Hopp hat ja auch in dem Interview gesagt, die Adler streben eine ganz offene Kommunikation mit den Spielern an. Da gehört für mich natürlich auch dazu, dass ganz klar dargelegt wird, wie sind denn die Zahlen. Und wenn der Fall, den ich nicht sehe momentan, eintritt, dass die gleichen Einnahmen reinkommen wie in der vergangenen Saison, dann so ist die Aussage von Daniel Hopp. Deswegen hat er auch großen Wert darauf gelegt, dass es sich um eine Gehaltsstundung handelt und nicht um eine Gehaltsstreichung von 25%. Wenn dieser Fall eintritt, dann wird auch das Gehalt von 100% ausgezahlt. Nur in dem Fall, und das ist meines Erachtens der wahrscheinliche Fall, weil dann läuft es ja doch auf eine Gehaltsreduzierung hin, dass eben die Vereine nicht auf 100% der Einnahmen kommen, sondern vielleicht sogar nur auf 60% der Einnahmen aus der vergangenen Saison, dann werden die Spieler eben auch an den Tisch gebeten und dann wird eben auch kommt diese 25%ige Gehaltsverzicht dann zum Tragen.
Aber ich informiert bin, dass wenn es jetzt 70% sind oder 80%, dann würden die Spieler quasi dann 5% oder 15% dann doch nochmal bekommen von dieser Stundung.
Genau, also je nachdem, also du musst von 75% ausgehen. Alles, was, wenn es noch weniger sind, also wenn es nur 50%, wenn sie sogar oder 40%, oder wenn wir sogar überhaupt keine Saison haben, ich hoffe nicht, dass es so passiert, kommt diese Kurzarbeit zu tragen. Ich glaube, das ist sogar der größere Punkt, an dem sich die Geister momentan auf Ebene scheiden, weil es da eine Deckelung in Höhe von 2.900 € geben soll.
Und die ist aber auch gesetzlich vorgesehen, ne? Da ist ja genau, eigentlich auch Schluss.
Halt, wenn die Einnahmen zu 80%, 90%, 95%, dann werden die Gehälter auch dementsprechend weiter ausgezahlt. Also 75%, dann plus X.
Ja, und diese Kurzarbeiterregelung ist auch Teil sozusagen der Verpflichtung, die Spieler unterschreiben müssen. Also diese Zustimmung zur Kurzarbeiterregelung wird auch über den Weg erzielt, wenn ich es richtig verstehe.
Ja, muss ich auch einschränken. Wenn ich das richtig verstanden habe, dann ist es genauso, wie du es gesagt hast. Und da ist es meines Erachtens das größere Problem, weil wenn jeder auf 25% Gehalt verzichtet, dann verzichtet jeder auf 25% des Gehalts. Aber da ist es aber so, dass natürlich die Großverdiener, und da gehören zum Beispiel deutsche Nationalspieler dazu, und Geringverdiener, die werden ja dann gleichgestellt. Wenn die auf einen Sockel runterrutschen von 2.000 €, dann hat jeder am Ende des Monats das gleiche Geld im Geldbeutel, wenn ich es richtig verstanden habe. Und das ist da natürlich dann, da fällt einer natürlich von sehr viel Gehalt auf sehr wenig runter. Ne? Ich glaube, das ist der größere
Zankpunkt. Ja, Arbeitgeber können das auch noch aufstocken.
Richtig.
Es gibt Regelungen dazu. Und ich glaube, es gibt Spieler, die werden mit Sicherheit nicht an dieses Maximum rankratzen. Da wird es mit Sicherheit genügend Spieler geben, die deutlich drunter fallen werden. In Mannheim hat man ja auch den Fall gehabt, dass zwei Spieler der Kurzarbeiterregelung im Fußball nicht zugestimmt haben und man sich mit einem vom Arbeitsgericht dann getroffen hat.
Ganz genau.
Zwei Torhüter. Da muss man einfach mal sehen. Aber das Thema Phil, Spielergewerkschaft, du hast es angesprochen. Für mich ist es so ein bisschen jetzt aus der Not rausgeboren. Es gibt keine schlechtere kein schlechterer Moment für die Gründung einer Spielergewerkschaft als jetzt, weil du jetzt in einer Notsituation bist. Du hast keine Position der Stärke momentan.
Ja, teilweise ja, aber vielleicht war es auch einfach mal an der Zeit und überfällig und vielleicht musste das jetzt einfach mal jetzt passieren durch diese Not. Klar, wie du richtig sagst, ich sehe auch nur bedingt jetzt tatsächlich Punkte, in dem die Spieler durch so eine Gewerkschaft oder Vereinigung oder wie es auch immer dann genannt wird, groß Druck ausüben können. Aber dennoch finde ich es an für sich nicht schlecht, dass die Spieler wirklich eine Stimme bekommen, von der Liga so akzeptiert wird und dann vielleicht bei einer Zusammenarbeit zwischen Liga und Spieler wirklich der Sport auch weiter vorankommt. Aber wie du sagst, der Zeitpunkt ist vielleicht nicht gerade der beste, ja.
Nee, also hilfreich ist es, also Punkt 1, sich zu organisieren und seine Interessen zu organisieren, gerade auch als Profisportler, ist verdammt wichtig. Wir sehen ja, dass das Verein in unteren Ligen jetzt schon, ich will nicht sagen über die Wupper gehen, aber ich sag mal so, mit der Oberliga haben da doch jetzt einige schon abgemeldet und gehen in die Regionalliga runter. Und wie das dann der DL2 aussehen wird, wissen wir auch noch nicht. Da ist das 75%-Modell zum Beispiel keines, was gangbar ist, weil es für die Spieler, wie soll ich sagen, nicht mehr tragbar wäre. Und auch die Frage ist, wie die Vereine sozusagen Einnahmen organisieren. Ich tue mir einfach nur, wie soll ich sagen, schwer damit zu glauben, dass du momentan in eine Position kommen kannst, weil es eigentlich schon zu spät ist dafür, Christian. Weil das Kind ist ja schon im Brunnen und der Druck ist ja da.
Ja.
Also was willst du momentan noch erreichen?
Ja, man kann natürlich schon von außen ja auf die Idee kommen, jetzt wo es euch auf einmal so dreckig geht, überspitzt formuliert, jetzt kommt ihr auf einmal auf die Idee, eine Gewerkschaft zu gründen. Ich bin da völlig bei dir, dass es natürlich für das Standing der Gewerkschaft besser gewesen wäre, das vielleicht aus einer Position der Stärke zu machen. Es gab ja auch schon diverse Bestrebungen, sowas zu einer Gewerkschaft zu gründen. Nichtsdestotrotz finde ich es auch eine gute Sache. Man muss ja eine Gewerkschaft nicht per se verteufeln, sondern es kann ja auch ganz, ganz gute Sachen können dabei rauskommen im Dialog. Was man natürlich auf jeden Fall sieht, ist, dass einfach auch vielleicht durch so eine Gewerkschaft die Kommunikation einfach verbessert werden könnte. Weil ich glaube, das war so das größte Problem. Es sind wohl einige Vereine halt anders mit den Spielern umgegangen, als jetzt zum Beispiel die Adler. Da hat ja mein Kollege Jan Kotula mit David Wolf gesprochen vor ein paar Tagen. Der hat zum Beispiel gesagt, es war eine ganz starke Kommunikation vom Verein aus. Da waren die Spieler sofort im Boot. Ich glaube mir jetzt dann einfach mal, dass es so gewesen ist. Und bei anderen Vereinen mag es nicht so gewesen sein.
Das Lustige ist, dass ich noch von keinem Verein gehört habe, wo die Kommunikation schlecht war. Also, Spieler in öffentlichen Statements liest, dann, also Mo Müller sagt es von Köln, David Wolf von Mannheim, Jonas Müller von Berlin, du kannst es durchgehen, dann diese vier Vereine, wo die Spieler schon unterzeichnet haben, das sind ja eher Vereine so aus dem hinteren Etatdrittel, also eher so kleinere DEL-Vereine. Lothar Siegel hat gesagt, wir sind von Anfang an vollkommen transparent auf die Spieler zugegangen, haben alles mit ihnen besprochen und haben unsere Hausaufgaben erledigt. So hat er es, glaube ich, im Interview mit der Süddeutschen Zeitung genannt. Wo ist dann die Unzufriedenheit her? Nein, natürlich gibt es die, aber es macht mal wieder auch deutlich, wie soll ich sagen, die Schwierigkeit beim Eishockey, die du auch teilweise in anderen Sportarten hast, diese öffentlichen Verlautbarungen auf der einen Seite und das Wissen, aber auf der anderen Seite, dass es diese Spieler geben muss, die sich übertölpelt fühlen, die sich nicht vernünftig informiert fühlen, die nicht die Herangehensweise haben. Mir fällt da immer diese Szene aus Last Dance ein, aus dieser Doku über die Chicago Bulls, wo Scottie Pippen sagt, ja, ich habe den Sommer genutzt, um mich für meinen neuen Vertrag zu regenerieren. Ich wollte fit werden für meinen neuen Vertrag und meinen neuen Verein und war deshalb erstmal zu Anfang der Saison draußen. Mhm. Und dann fragen sie Coach Phil Jackson, ob er das wusste, also dass Pippen den Sommer genutzt hat für seine OP und ihm die kommende Saison erstmal egal war. Und Jackson meint, ja, und das war okay für mich. Und du denkst so, what the fuck, wieso ist sowas nur anscheinend da möglich und wieso kriegen wir es nicht hin, mal irgendwelche Aussagen, die jenseits von, ja, tolle Herausforderung, Verein ist klasse zu mir, alles fein hier. Wieso kriegen wir, das ist doch das Interessante dran, dass du sowas mal mitbekommst und nicht der 17. Spieler, der dir sagt, dass er von seinem Verein gut informiert wurde. Mich macht diese Stromlinienförmigkeit, die wir in dem Sport haben, manchmal, nicht nur manchmal, wahnsinnig.
Ja, sorry, musste raus. Ja, aber geh mal in die Fußball-Bundesliga.
Ja.
Wenn du über Stromlinienförmigkeit sprichst, da ist es noch, noch viel schlimmer. Also ich kann nur sagen, im Eishockey, ich bin ja ganz bei dir, aber wir Medienschaffende können uns so glücklich schätzen, dass wir da schon auch mal jemanden vom Mikro haben, der nochmal das sagt, was er auch meint.
Ja, aber das ist dann echt so, wo du denkst, das sind doch die interessanten Geschichten und das ist natürlich ein Thema momentan. Aber dann, weißt du, in einem Interview, Mo Müller, Patrick Reimer, in einem Interview mit der Eishockey News, wo sie dann sagen, ja, wird notwendig, Spielergewerkschaft. Aber dann gleich im Nachsatz, in Köln war alles super.
Ja.
Du denkst, what? Also, ja. Aber, ja. Wie realistisch seht ihr das denn, dass es sozusagen zu diesem Szenario kommt, über das wir gesprochen haben? Sprich, werden alle Vereine liefern? Weil Lizenzierung muss ja irgendwann auch mal durch sein. Es gibt ja Fristen, Christian.
Es gibt, ist wohl noch eine Nachlizenzierung möglich. Also du kannst wohl auch Unterlagen nachreichen, aber Daniel Hopp hat gesagt, Mitte Juni müssten eigentlich alle Unterlagen bei der Liga sein. Und er hat auch gesagt, dass sie natürlich nicht die Unterlagen dann am 15.06. einreichen können, weil die Liga muss ja auch die Unterlagen irgendwann prüfen. Also eigentlich sollte jetzt in diesen Tagen mal Butter bei die Fisch kommen. Aber ich glaube nicht, dass die Vereine das an die große Glocke hängen werden, sondern das werden wir natürlich machen. Wir dann stetig nachfragen müssen, habt ihr jetzt denn eigentlich eine Gehaltsverzichtserklärung seitens der Spieler, weil ansonsten wird es dann irgendwann heißen, ja, die Adler haben die Lizenz erhalten und das bedeutet, dass der Gehaltsverzicht in der Tasche ist. Aber ich glaube nicht, dass da so viele so offensiv das kommunizieren werden.
Ja, Phil, wie kann denn, was ist denn so, irgendein Gefühl oder was? Wie schätzt du die Lage ein? Werden wir nächstes Jahr alle 14 Vereine weiter in der DEL sehen? Wird's ja so einfach schwierig, glaube ich, schwierig momentan da Fakten zu benennen, weil Licht nach außen dringt. Aber ja, wie ist denn so deine Einschätzung dazu, was eine Perspektive auch der Liga angeht momentan?
Ja,
du schau mal in die Glaskugel, du hast sie doch vor dir.
Ja, ich hab's schon ausgepackt. Vom Gefühl her vielleicht schon, dass man für die kommende Saison 14 Vereine sieht tatsächlich. Ob da noch ein, zwei getauscht werden, vielleicht nur eine, vielleicht auch keine. Möglich,
drei DL2 Vereine haben die Lizenz beantragt, kann man schon mal sagen. Für.
Ja. Und alle für die DL. Aber... Ja, vielleicht ist gerade die kommende Saison dann, je nachdem wie sie abläuft, dann vielleicht tatsächlich der Sargnagel für den einen oder anderen Verein. Also es ist vielleicht schon, dass wir 14 Vereine sehen in der kommenden Saison, die mitspielen. Ob es dann aber in der darauffolgenden Saison, wenn diese verkürzt oder wie auch immer Saison stattfindet, dann immer noch 14 Mannschaften sehen, da habe ich eher meine Zweifel als jetzt für die kommende, ehrlich gesagt.
Zumal es ist ja noch Christian, Entschuldigung, bitte.
Nee, es ist ein guter Punkt, was Philipp da gerade angesprochen hat. Zumal, du hast ja schon vorhin richtig gesagt, Sven, es sind eigentlich so vier Low-Budget- oder Mittelklasse-Teams, die momentan gesagt haben, wir haben alle Unterlagen beisammen. Und ich kann mir eigentlich nicht vorstellen, dass einer der großen Vereine dann jetzt in dieser Saison schon hops geht. Ich kann mir dann eher vorstellen, dass, wenn es wirklich so ist, dass da jetzt schon irgendwie die Alarmglocken schrillen, dass es wieder mal die altbekannten Schwenningen und Krefeld vor allen Dingen sein werden. Weil was da in Krefeld momentan ja auch abgeht, das hat ja überhaupt keinen Hand und Fuß. Also da schlage ich immer die Hände über den Kopf zusammen, was da gerade passiert.
Wollte Pieter kaufe, ja.
Ja, da ist bei mir einfach nicht groß, dass da Leute momentan das Sagen haben, die wissen, was sie tun. Also ja, und Ansonsten, du hast ja, ich glaube, es sind Augsburg, Bremerhaven, Iserlohn. Wer ist der vierte, der den Gehaltsverzicht schon in der Tasche hat?
Ich glaube, Wolfsburg, oder?
Wolfsburg, danke, jawohl. Ja, richtig, ja. Die vier. Ja, und dann wenn du dann die Großen dazu nimmst, Berlin, Mannheim, München und so weiter, Köln. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass wir einen der Großen nächstes Jahr nicht in der DL sehen, sondern eher dann, ja, so die immer schon gekrieselt haben. Schwenning, Krefeld.
Iserlohn hat schon angekündigt, ein Jahr können sie durchstehen, sie wären schuldenfrei und das würde gehen. War mal ein bemerkenswerter Bericht in der, ich glaube, Sportreportage oder Sportschau, so eine Reise durch Deutschland jenseits des Fußballs in Zeiten von Corona. Die Frage muss natürlich gestellt werden, Saisonstart 18. September angedacht. Wenn man ehrlich ist, ist es vollkommen illusorisch zu glauben, dass da 13.000 Leute in der SAP-Arena sein werden bei einem Spiel am 18. oder 20. September, Phil. Glaubst du, dass die Liga dann trotzdem starten wird oder dass davon abhängt, sozusagen, wie die Maßnahmen dann danach aussehen werden? Zumal dann ja auch wieder Grippezeit kommt, das vergisst man ja auch so leicht.
Das ist der Serie, den du als zweites gesagt hast, die Grippezeit und die geschleudert werden, die kommt ja erst eigentlich dann so wieder ab Oktober, November, Dezember, wenn es dann wirklich langsam heiß läuft in der DEL. Von daher ist das ja ganz, ganz komisch einzuschätzen, ganz, ganz schwer und diffus. Klar hängt es davon ab, wie die Verordnungen dann sind, ob man rechtzeitig starten kann oder wie Christian auch gesagt hat, erst später im Oktober, November, wobei da natürlich von hinten die andere Hand greift und das ist die der Grippewelle. Und wie es dann aussieht, das kann ja momentan jetzt im Juni noch gar keiner sagen. Von daher ganz schwer, ob wir überhaupt eine Saison sehen oder halt dann doch stark verkürzt oder wie auch immer, ohne Zuschauer. Das ist ja auch klar, das wissen wir auch, da machen die Vereine ja zum Glück mal kein Hehl draus, das ist utopisch, das wird nicht stattfinden, außer vielleicht mal ein, zwei Doppelwochenende, wenn es absehbar ist, dass man dann wieder Zuschauer reinlassen darf. Aber
ja, Christian hat sich da, Daniel Hopp hat im Interview nur gesagt, eine Saison ohne Zuschauer wird es nicht geben, das ist so die Aussage. Und man arbeitet an allen Plänen mit Abstand 1 Meter, 1,50 Meter, 2 Meter. Weißt du, wie Planspiele aussehen, was die Liga angeht? Späterer Start, kürzere Saison, was auch immer?
Ja, also es gibt wohl ein Modell, also alle Modelle, das hat der Daniel Hopp auch bestätigt, sehen einen Saisonstart noch in diesem Kalenderjahr vor. Also das würde bedeuten, spätestens an Weihnachten soll es losgehen. Und es gibt zwei Faktoren, die jetzt schon mal greifen. Das eine ist, dass man die Eishockey-WM nächstes Jahr in Weißrussland und Riga um 2 Wochen nach hinten verschoben hat. Also da hat man schon einen schönen Puffer. Und es soll tatsächlich auch ans Filetstück der DL gehen. Und das sind die Playoffs. Also es kann tatsächlich passieren, dass wir nächstes Jahr eine Eishockey-Saison sehen werden ohne Playoffs. Und zwar hast du ja März und im April 2 Monate Playoffs und genau die 2 Monate könntest du eben als Puffer nehmen für einen späteren Saisonstart. Also wenn du normalerweise am 18. September beginnst, dann wäre das der 18.10., der 18.11. Dann könntest du dann immer noch mit einer Doppelrunde spielen. Das wären 26 Heimspiele, weil genau das ist ja die Sache. Die Heimspieleinnahmen brauchen die Clubs. Und deswegen, dann hätten die Clubs quasi den Spatzen in der Hand, nämlich 26 garantierte Heimspiele, so wie jetzt der abgelaufenen Saison auch, wäre ein Modell wie in der Fußball-Bundesliga, was auch nicht unbedingt keinen Charme hat, denn jedes Spiel zählt, jedes Spiel gibt 3 Punkte und wer am Ende die meisten Punkte gesammelt hat, ist deutscher Meister. Aber natürlich wissen wir auch alle, wie geil einfach Playoffs sein können. Aber das auch so weit gehen das tatsächlich die Planspiele.
Ja, müssen ja auch irgendwie. Ich meine, es gibt, man muss ja auch sehen, wenn du eine SAP-Arena aufmachst, dann brauchst du erstmal ein paar tausend Zuschauer, damit das sich überhaupt lohnt, den Laden aufzuschließen, was du an Kosten hast. Soll heißen, es macht ja auch keinen Sinn, in Köln zu spielen, jetzt in der Lanxess-Arena vor 2000 Zuschauern oder vor 3000, weil das. Da schreibst du ja wahrscheinlich noch, vielleicht sogar noch mehr Miese, wie wenn du gar nicht spielst. Das heißt, du musst so einen Mittelweg finden aus Gesundheitssicherheit, wirtschaftlichen Interessen und das Ganze zusammenpacken. Und natürlich hast du auch Werbe- und Medienpartner, denen du gerecht werden musst. Ich glaube, das ist echt ein Balanceakt momentan, der weit über das Normalmaß hinausgeht, zumal du auch nicht, das, was die Basketballer machen, kann ja auch keine Lösung sein, wie das Eishockey nächstes Jahr in die Saison geht, soll heißen, du spielst, oder was die NHL plant, da kommen wir dann an zwei, die NHL plant ja an zwei Orten die Saison zu Ende zu führen, 7 Teams sind ausgeschieden und mit 24 Teams, ja, werden Playoffs gespielt, mehr oder minder, und da wird dann der Titel ausgespielt, aber das kann ja auch keine Lösung sein, mit der du dauerhaft dann Einnahmen generierst, weil die Fernseheinnahmen ja nicht, ja, in dem Maße da sind, wie sie bei anderen, wie sie in der NHL da sind oder beim Fußball da sind. Das funktioniert ja nicht. Insofern werden wir es einfach weiter begleiten, aber Thema NHL, ich mache jetzt mal einen harten Cut an der Stelle. Phil, es gab einen Call der NHL für deutsche Journalisten. Wir waren dabei mit Mo Seider, Lukas Reichel, einem herrlich gelangweilten Dominik Bock, der überhaupt keine Lust hatte. Also das war teilweise großartig zu sehen, wie der da rumgelümmelt hat und die drei anderen Jungs sich scheckig gelacht haben. Und einem gewissen Tim Stützle. Tim Stützle meinte in dem Call, ja, er würde gern nach Detroit gehen, weil er da bei Seider wäre. Los L.A. fände er auch ganz cool, weil da wäre er bei Marco Sturm. Hat ihn denn jemand gesagt, dass die Chancen von Detroit deutlich kleiner geworden sind, den Top-Pick zu kriegen?
Oder beziehungsweise hat ihm jemand gesagt, dass auf 2 und 3 Ottawa wartet, eventuell?
Ja, mich wundert ja immer, dass nie ein deutscher Spieler mal nach Kanada will. Ich dachte immer so Mutterland des Hockey und so.
Na gut, Dreisaitl fühlt sich in Edmonton ganz wohl, glaube ich.
Ach stimmt, da war ja was. Oh Gott, ich hab nichts gesagt. Ja. Nein, meine Frage ist schon, wie schätzt du seinen Draft? Findet ja wohl virtuell statt. Datum findet auch. Grüße an Jake an der Stelle. Die Red Wings sind wirklich, kann man so deutlich sagen, die Gearschten bei der Neuregelung des Drafts. Sie hatten vorher 53% Chance auf den Top-Pick oder 54% und jetzt liegen sie irgendwo bei 19%. Also mathematisch, für die miese Saison sind sie richtig also wirklich bös gewickelt worden, kann man sagen. Christian, du hast ja auch ein Interview mit Stützle geführt in der Zwischenzeit. Wie ist denn seine eigene Einschätzung über Position, über Verein, über Situation?
Ich glaube, ich würde es gar nicht so eng sehen. Der Tim, der ist ein ganz bodenständiger, ehrlicher Typ. Der weiß natürlich, dass er da keinen Einfluss hat, wer ihn sieht. Und ich glaube, er wird seinen Weg überall gehen. Und er weiß auch, dass es eine Ehre sein wird, egal für welchen NHL-Verein er spielt. Er hat schon das Ziel, und das hat er jetzt auch öfter geäußert, dass er unter den Top 3 gezogen wird. Aber welcher Verein es dann im Endeffekt sein wird, wahrscheinlich hat er schon seinen Favoriten. Aber NHL, das ist das große Ziel und der Verein spielt dann eher eine untergeordnete Rolle. Aber er ist natürlich auch so ein Medienprofi, dass er natürlich schon sagt, Detroit zu meinem Kumpel Mo Seider wäre eine coole Sache. L.A. Ja. zu dem ehemaligen Bundestrainer Marco Sturm wäre eine coole Sache. Da ist er einfach auch ein Profi, schon mit seinen jungen Jahren, mit seinen 18.
Nee, klar. Was bei vielen unterging, Dominik Bock ist ja getradet worden letzte Saison oder sozusagen vor einigen Monaten. Das ging der könnte mittlerweile Carolina, aber die sind wahrscheinlich eher nicht im Pott. Aber wir reden schon davon, dass das Stützle auch ein Spieler ist, der dann direkt in der NHL aufs Eis gehen wird. Also bevor es wieder Hoffnung gibt, wenn er in den USA nicht direkt spielt, den sehen wir auch nicht wieder in Mannheim. Christian.
Nee, den sehen wir nicht wieder in Mannheim. Das ist ganz klar. Ob du mich, wenn du mich jetzt fragst, ob er es direkt in das NHL-Team schafft oder vielleicht auch nochmal den Weg über die AHL gehen muss, das kann natürlich immer sein. Kommt dann wirklich drauf an, welcher Club ihn zieht. Aber in Mannheim wird er definitiv nicht mehr landen.
Ich glaube, im Gegensatz zum vergangenen Jahr rechnet auch die Verantwortlichen bei Mo Seider, wo sie ja dann doch gesagt haben, könnte doch gut sein, dass er nochmal kommt nach Mannheim. Das war ja länger in der, stand länger in der Schwebe. Macht sich Illusion, dass das sein könnte, dass er doch nochmal in Mannheim aufläuft.
Ich glaube, ja. Ich glaube, das ist auch nochmal ein großer Unterschied, ob du in den ersten drei gezogen wirst oder zum Beispiel an Nummer 128. Weil die NHL, die Fans, die erwarten dann einfach, Mensch, wir haben jetzt den Drittrunden-Pick für Tim Stützle investiert, dann wollen wir den hier auch bei uns sehen. Und dann ist das Verständnis auch nicht groß, wenn der Club dann sagt, okay, und die nächsten zwei Jahre spielt er nochmal in Mannheim, um sich dort zu entwickeln. Das nee. Wird nicht funktionieren. Das ist nochmal was anderes, wenn du in den ersten drei gezogen wirst.
Zumal du auch als Flügelstürmer rübergehst und nicht als Verteidiger, was in dem jungen Alter nochmal ein Riesenunterschied ist in deiner Entwicklung und in deiner Anforderung ans Spiel. Ja, wie wir sagten, kauft euch ein Stützle-Trikot. Aber eins müssen wir natürlich noch erwähnen, Phil, und da darfst du jetzt zu einer Eloge ansetzen, wie du magst. Ein ehemaliger Jungadler, Topscorer und Top-Torschütze der NHL, also der Regular Season. Tob dich aus, it's yours.
Leon Dreisaitl, historisch
irgendwie geschaffen. Irgendwie ein bisschen unter in der Wahrnehmung, ne?
Ja, du hast, ich glaube, Dreisaitl war 2-3 Tage mal on top und dann kam dann doch dann ganz schnell wieder Corona und Spielergewerkschaft und andere Punkte auf, die dann doch ihn ein bisschen wieder verdrängt haben, aber großartig. Ich glaube auch und bin fest davon überzeugt, selbst wenn die Saison regulär zu Ende gegangen wäre, die Regular Season, dann hätte er auch diese Trophäe am Ende gewonnen. Nochmal ein Riesen auch in allen drei Zonen nochmal weiterentwickelt, gezeigt, dass er sehr wohl in der Lage ist, ich meine, er ist auch erst 24 Jahre alt, aber sehr wohl in der Lage ist, eine Mannschaft zu führen, ohne dass McDavid an seiner Seite ist, sehr wohl in der Lage ist, zu treffen und Treffer auch vorzubereiten, ohne dass McDavid an seiner Seite ist. Besten Scorers konnte nur und ist völlig verdient zu ihm gegangen. Überragend fürs deutsche Eishockey. Er ist der Superstar, so groß, wie wir ihn vielleicht noch nie hatten im Eishockey, im Deutschen. Zumindest ist keiner in die Nähe gekommen, auch wenn man natürlich mit Uwe Krupp, der 2 Stanley Cups gewonnen hat, oder sei es auch vom Namen und natürlich auch die 2 Stanley Cups oder Dennis Seidenberg, der natürlich schon viel Werbung gemacht wurde, aber so dieses richtig große Aushängeschild, der auch in der Lage ist, eine Liga zu dominieren, gibt es jetzt erst seit Leon Dreisaitl.
Wird er MVP oder wird es dann doch McDavid wieder? Oder gehen
die den McKinnon habe ich eher als größten Konkurrenten auf dem Zettel. Ich glaube, dass die Richtung zwischen McDavid und Dreisaitl dann doch eher Richtung Dreisaitl schwappt. McKinnon ist für mich der größte Konkurrent, aber wäre natürlich überragend und auch nicht unverdient, wenn er auch dann noch MVP werden würde der Regular Season, meiner Meinung nach. Aber ich bin da vielleicht auch ein bisschen befangen.
Dezent, wenn man weiß, von welchem NHL-Club du Fan bist.
Ja.
Christian, Ergänzung. Willst du auch noch eine Lobpreisung loswerden oder lass mal das einfach so stehen?
Nee, ich kann es nur ergänzen. Mein Dreisaitl hat ja vor allem der Phase richtig stark gespielt und sein Team geführt, als McDavid verletzt war. Und ich finde, gerade wenn man die beiden vergleicht, kann das nochmal den Ausschlag geben zugunsten von Dreisaitl. Wenn jetzt tatsächlich Dreisaitl in der Phase, in der McDavid gefehlt hätte, tatsächlich auch mit seiner Performance nach unten gegangen wäre, hätte man sagen können, ja, ist nur die Hälfte wert, wenn McDavid nicht da ist. Aber da ist aber das Gegenteil war ja der Fall. Ich finde es halt ungemein schade, dass die Hauptrunde abgebrochen wurde wegen Corona. Ich hätte einfach mal gesehen, wo die Reise so hingeführt hätte. Er stand jetzt bei 110 Punkten und oder bei 105. Der hätte ja noch locker 120, 125 Punkte holen können. Und vielleicht geht es auch deswegen gerade ein bisschen unter, weil es ja nur eine abgebrochene NHL-Hauptrunde war in der medialen Berichterstattung. Es sind immer die Hotspots, die sowieso über Eishockey berichten. Da wird es natürlich auch entsprechend gewürdigt. Die Eishockey-Fachblätter würdigen das, aber ansonsten, ja, gebe ich euch recht, ist es leider ein bisschen untergegangen.
Ja, und was man schon nochmal erwähnen muss, wie unsagbar schlecht dieses Team gebaut ist, dass du zwei so überragende Spieler drin hast. Eigentlich muss man auch sagen, der Dreiseitel-Vertrag ist ja für Edmonton trotz Cap Space wirklich ein Steal. Also die haben, also für die Entwicklung, die er jetzt genommen hat, ist das ja ein extrem günstiger Spieler und du hast eigentlich in zwei Reihen, also sie spielen ja mittlerweile auch getrennt in zwei Reihen, zwei absolute Topspieler, und das reicht anderen Teams, um eine Legacy aufzubauen. Ich schaue nach Pittsburgh. Und da kriegst du, ja, wenn du siehst, wo Edmonton momentan landet. Also da gibt's noch viel zu tun. Aber erstmal Gratulation nochmal, und wir ziehen alle Hüte, die wir haben, was das angeht. Damit wären wir auch schon fast am Ende. Haben wir irgendwas vergessen, was noch besprochen werden muss?
Ich würde sogar noch mal kurz den Blick zurückwagen in Sachen Borna Rendulic ist weg. Die Adler haben aber ihren 8 oder momentan 7 Ausländer unter Vertrag. Mit Järvinen wären es dann 8. Da wollte ich einfach mal hören von euch. Was glaubt ihr denn? Ist es durchaus möglich, dass die Adler dann auch nur mit 8 Ausländern in die Saison, sollte sie stattfinden im September, gehen? Ich meine, Pavel Großens hat er ja die letzten vergangenen beiden Spielzeiten auch gezeigt, ist immer mit dem in Anführungszeichen vollen Kontingent, also mit 9 oder sogar 10 dann Ausländerlizenzen in die Saison gegangen, und ist auch kein großer Fan davon, Spieler noch nachzuverpflichten. Also in der Meistersaison 18-19 wurde noch ein Torwart nachverpflichtet, der wie hieß? Ja, genau. Keiner kann
Andreas Bernhard.
Oh, sehr gut.
Hallo?
Aber ja. Keine Sekunde Eis gesehen, ich glaube auch nie auf der Bank gesessen, klar, wir haben ja auch eine Ausländerlizenz. Und jetzt hat man sich auch entschieden, vor den Playoffs, die dann ausgefallen sind, auch nicht mehr nachzulegen. Von daher die Frage an euch, gerne an beide, 8 Lizenz oder 7 Lizenzen, je nachdem, was mit Järvinen passiert, möglich?
Christian, ich fange mal an, du korrigierst mich dann mit Fachwissen, ich komme mit Meinung, okay?
Mhm.
Ich erzähle ja seit Ewigkeiten, dass ich glaube, dass diesen Sommer noch Spieler auf den Markt kommen zu Preisen, von denen man nie gedacht hätte, dass man diese Qualität zu dem Preis kriegen kann. Und ich glaube, dass deshalb einfach mal abgewartet wird, was da noch kommt. Und ich bin auch einer von denen, der jetzt Järvin nicht zwingend wieder in Mannheim sehen muss, ehrlicherweise, weil ich schon glaube, dass du Lizenzen besser vergeben kannst. Also mich hat er jetzt nicht in dem Jahr so überzeugt, dass ich sage, muss unbedingt verlängert werden. Zumal wir hatten es ja schon in Sendungen auch drüber, dass ich da überzeugt, dass mich etwas wundert, wie wenig frisches Blut in dieses Team kommt. Und auch in den kommenden Jahren, wenn man sich die Vertragsgestaltung anschaut auf einigen Positionen. Und dass das dann so die Positionen sind, wo du die Möglichkeit hast. Ich bin mir sicher, dass da was passieren wird. Ich bin mir sicher, dass die Lizenzen gezogen werden. Welche Namen das sein werden, da wäre meine Einschätzung, dass sich der Markt momentan permanent ändert, weil du einfach nicht weißt, welche Vereine in welcher finanziellen Lage sich befinden und dass eventuell noch Verträge aufgelöst werden müssen oder aufgelöst werden in der nächsten Zeit.
Dem gibt es eigentlich nichts hinzuzufügen. Das ist genau meine Einschätzung auch. Die Adler haben auf dem Papier momentan eine spielfähige Mannschaft. Sie können mit dieser Mannschaft, die sie jetzt beisammen haben, starten. Plus oder minus Järvinen. Sie haben auch noch, das ist ja, also wenn ein Club in dieser Saison starten kann, dann sind es ja die Adler, weil sie auch einfach einen guten Unterbau haben. Die haben, warum denn nicht für ein paar Monate dann einfach auch junge Leute wieder von Hand hochziehen, wie es Pavel Groß schon des Öfteren gemacht hat. Du hast einen Valenti, du darfst auch nicht vergessen, du hast ja jetzt einen Eisenspiel. Natürlich ist der Abgang von Rendulic bitter, aber wer hat denn die Position im Powerplay vorher gespielt? Als Eisenspiel fit war, da gab es für Rendulic am Anfang gerade der Saison, wenn ihr euch erinnert, keinen Weg an Eisenspiel vorbei, als er wieder fit war. Da hat er die Position im Powerplay gespielt. Und deswegen, Eisenspiel ist für mich ein hundertprozentiger Neuzugang. Und dann hast du den Valenti, der da schon mal letztes Jahr reingeschnuppert hat. Du hast einen Florian Elias, der jetzt klar die ersten Spiele dann erstmal in Heilbronn machen wird. Du hattest Moritz Wirtz für die Verteidigung dir geholt aus Nürnberg. Ja, in der Verteidigung muss ich gar nicht sagen, dass die Adler ja überbesetzt. Also wenn da tatsächlich auch Chet Billens wieder zurückkehren sollte, er hat ja noch ein Jahr Vertrag, war wohl aber nicht so glücklich jetzt in seinem ersten Jahr in Mannheim, hat auch nicht so viel gespielt. Dann die Torhüter mit Endras und Brückmann, ja, also da kann es dann auf jeden Fall schon losgehen. Und dann bin ich auch der Meinung, der Markt, der wird, es ist einfach ein ganz einzigartiger Markt in diesem Jahr. Und ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir richtig gute Spieler vielleicht irgendwann später im Sommer oder im Herbst nochmal bekommen könnten. Und die dann auf der Liste stehen. Ja. Und Alavara hat ganz klar gesagt, wir haben eine Liste. Und ne, wir können die Liste runtergehen. Also wir bekommen Spieler X nicht. Und dann gehen wir mal runter in der Liste. Aber wir können auch hochgehen. Und genau das ist es. Vielleicht kommt auf einmal mit ein Spieler, so wie es übrigens Radulic war. Radulic, das ist ja die Sache. Der hat nächstes Jahr immer noch einen Vertrag, einen gültigen Vertrag bei Vitas Podolsk. Die hatten sich dann nur nicht mehr geeinigt. Der wollte da unbedingt weg. Und das eine Jahr hat er dann in Mannheim gespielt und jetzt waren, wenn mich nicht alles täuscht, die Rechte tatsächlich immer noch in Podolsk gelegen. Und natürlich hätten sie sich auch sagen können, dieses letzte Vertragsjahr in Podolsk spielst du in Mannheim. Aber dann ne, kam Corona dazwischen, ist klar. Aber es kann genauso gut sein, dass du sagst, okay, vielleicht haben wir im Oktober, im November, wenn es dann tatsächlich doch wieder losgehen sollte, einen Spieler, der ist noch besser als Radulic auf unserer Liste. Und dann holen wir den. Kann genauso gut sein.
Was gibt es da noch zu sagen? Das ist genau der Grund, so ein starkes Statement, warum wir Christian so gerne einladen, um jetzt das mal vom Anfang nochmal einzufangen. Vielen Dank. Sind wir durch, Phil? Ich glaube, wir sind durch.
Dann sind wir durch.
Nochmal, das war jetzt sehr ernst gemeint, Christian, vielen, vielen Dank. Die Internetverbindung bitten wir zu entschuldigen, nehmen wir aber für die Qualität des Gastes sehr gern in Kauf an der Stelle.
Nächstes Mal schmeiße ich meine Familie raus. Die dürfen sich dann auf dem Marktplatz ein Eis holen gehen und dann bin ich dann auch im Wohnzimmer, um besser zu verstehen.
Aber alles fein, hat gepasst. War gut zu verstehen, ist ja manchmal so ein bisschen monolastig, aber alles gut. Ihr könnt uns folgen. Twitter @eiszeitfm in einem, weil den Account mit Unterstrich gibt uns Twitter nicht wieder irgendwie. Keine Ahnung. Wir versuchen es weiterhin. Bei Facebook eiszeitfm, bei Instagram eiszeitfm, da passiert momentan relativ wenig, erstaunlicherweise wird ja kein Eishockey gespielt. Phil, hast du einen Twitter-Account? Nee, ne?
Noch nicht, aber ich bin schon
Seit 3 Jahren dran. Der Christian Rotter hat einen Twitter-Account, will da aber nicht gefunden werden, oder?
Der ist schon so alt. Ich glaube, Hattrick 25 oder so. Ja. Aber ich bin eigentlich nur ein stiller Leser. Ich setze relativ wenig Tweets ab.
Eigentlich wartet Christian nur drauf, was ich unter Zugzwang 74 oder bei Eiszeit FM twittere, um das dann in Artikel für den MM zu verpacken. Und nochmal zu erwähnen, bei Spotify sind wir auch zu finden mittlerweile, für alle, die es noch nicht wissen, und ihr könnt uns unterstützen, und bei Steady, das ist ein Portal, wo man Podcasts unterstützen kann, da findet ihr Eiszeit FM, steadyhq.com/eiszeitfm. Wer das mag, wir haben verschiedene Pakete geschnürt, wir gucken mal, was wir da an Extras zur Verfügung stellen. Den ersten Förderern haben wir bereits ein Extra zur Verfügung gestellt, nochmal danke an die. Danke an euch fürs Hören. Wir hoffen, dass wir schneller wieder da sind, als es beim letzten Mal. Wobei so ein Gespräch mit Marc Michaelis kann man auch einfach mal für eine Zeit stehen lassen. Das spricht dann für sich. Ja, und hoffentlich geht es dann demnächst mal mit News in Sachen Eishockey und in den Hallen weiter. Das wäre sehr schön. Bis dahin, handelt klug, bleibt gesund und bis bald. Tschüss.
Ciao.
Ciao.
Hallo, ich bin Christiane Beer, Führungskräftecoachin und Organisationsberaterin. Alle 2 Wochen habe ich in meinem Podcast Führungsgefühle Führungsmenschen zu Gast. Getreu dem Motto, Führungskräfte sind auch nur Menschen, spreche ich dabei mit meinen Gästinnen über deren Führungsarbeit und wie es ihnen im Arbeitsalltag damit geht.
Ist dann immer auch gepaart mit persönlichen Verletzungen.
Wir sprechen dann über ihr ganz persönliches Glück und Leid, Frust, Stolz, Sehnsüchte, Leidenschaften als Führungskraft, von Führungsgefühlen eben. Und wir sprechen darüber, wie sie damit umgehen.
Das ist tatsächlich etwas, was mich vom Bild her die Wellen surfen lässt.
Führungsgefühle, der Führungspodcast mit dem Blick auf ganze Menschen. Überall, wo es Podcasts gibt.